Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Schwarze Akte.
Menschen machen Fehler. Darüber besteht kein Zweifel. Fehler bei der Arbeit, in der Kommunikation, Fehler im Verkehr, im Umgang mit Technologien, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ihr merkt, die Liste ist lang. Fehler sind ein ganz natürlicher Bestandteil unseres Lebens. Und das ist an sich ja überhaupt nicht schlimm. Was aber, wenn dir ein Fehler unterstellt wird, für den du gar nicht verantwortlich bist? Ich denke, wir kennen alle das Gefühl, wie es ist, wenn jemand einem etwas nicht glaubt, obwohl man ganz genau weiß, dass man die Wahrheit sagt. Zum Beispiel, wenn eine Person, mit der du zusammenlebst, dich beschuldigt, wieder einmal ungefragt ihre Kopfhörer benutzt und verschludert zu haben, obwohl diese Person die Kopfhörer einfach nur selbst verlegt hat. Es gibt unendlich viele solcher Situationen und ich bin mir sicher, euch fallen direkt so einige ein. Doch was, wenn es sich nicht um eine Bagatelle, wie im Fall mit den Kopfhörern, handelt?
Was, wenn es um Fehler geht, die das Wohlergehen anderer Menschen gefährden? Wenn es um Selbstbestimmung geht, um Freiheit, um Leben und Tod? Ab wann kann man einen Fehler nicht mehr verzeihen? Wann endet die Akzeptanz für Fehler in unserer Gesellschaft? Stell dir mal vor, du wirst eines Verbrechens beschuldigt, das du gar nicht begangen hast. Du verteidigst dich mit all deinen Mitteln. Du erklärst, kämpfst, schimpfst, verzweifelst, hoffst, doch die Justiz glaubt dir nicht. Und jetzt stell dir mal vor, dieses Verbrechen ist ein Mord und man beschuldigt dich nicht nur, sondern man verurteilt dich, rechtskräftig. Du musst für den Rest deines Lebens ins Gefängnis, obwohl du nichts getan hast, nichts. Man nimmt dir einfach so deine Freiheit und du kannst nichts dagegen tun.
Worüber wir hier reden, ist nicht nur ein hypothetisches Szenario, sondern im echten Leben so passiert, und zwar einem Italiener namens Benjamino. Er wurde Anfang der 90er Jahre zu einer niemals endenden Haftstrafe verurteilt. Zum Tod hinter Gittern, für einen Dreifachmord, den er nie begangen hat. Man hat ihm sein Leben genommen, ohne ihn direkt zu töten, und darüber wollen wir heute sprechen. Wir werden uns auch die Frage stellen, wie wir in unserer Gesellschaft mit Fehlern umgehen, speziell, ob es auch in der Strafjustiz Raum für Fehler geben darf. Wann endet unsere Toleranz? Ab wann können wir nicht mehr verzeihen? Und mit dieser riesigen Fragestellung herzlich willkommen zurück zur Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch und...
Und mit Anne Luckmann. Hallo, Patrick zeigt gerade auf mich. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt jetzt in diesen Fall rein, der uns an den Anfang der 90er Jahre führt. Und zwar genauer gesagt ans Mittelmeer, auf die italienische Insel Sardinien.
Werbung. Werbung Ende.
Eine wunderschöne Insel mit weißen Sandstränden und türkisblauem Wasser, mit heißen Sommern und milden Wintern. Aus aller Welt kommen die Touristen hierher und genießen eine Auszeit vom Alltag mit dem salzigen Duft des Meeres in der Nase und dem warmen Sand unter den Füßen. Das Leben hier ist bunt, herzlich und voller Trubel. Im Süden der Insel liegt Cagliari, die Hauptstadt Sardiniens. Die Hafenstadt zählt knapp 150.000 Einwohnerinnen und Einwohner und ist damit die größte Stadt Sardiniens. Bekannt ist Cagliari für ihre Altstadt, die wie eine Königin auf einem Hügel thront. Von hier aus kann man den gesamten Golf von Cagliari sehen. Eine unglaubliche Aussicht, weit in die Ferne. Wenn das nicht absolute Freiheit ist, hier zu stehen und den Blick über den Horizont schweifen zu lassen.
Doch nicht für alle Menschen besteht das Leben hier nur aus Sonnenschein. Während die einen auf der Insel Urlaub machen und ihre kleinen und großen Sorgen für eine kurze Weile vergessen dürfen, gehen andere ihrem ganz normalen Arbeitsalltag nach. So auch Benjamino. Er verdient sein Geld als Schäfer im hügeligen Hinterland von Cagliari. Benjamino stammt ursprünglich aus Bocai, einem kleinen Ort mit nicht einmal 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Bocai liegt eine knappe Autostunde von Cagliari entfernt, mitten in der Natur. Die Landschaft hier ist geprägt von Wäldern und Weiden, aber man kommt auch immer wieder an Quellen und kleinen Bachläufen vorbei. Die Menschen hier führen ein ruhiges, unaufgeregtes Leben.
Benjamino wächst mit 8 Geschwistern auf. Er ist das jüngste Kind. Die Familie lebt in einem bescheidenen Haus, in dem es keinen Strom oder fließendes Wasser gibt. Dafür befindet sich aber ein Brunnen direkt vor dem Haus. Obwohl das Geld immer knapp ist, mangelt es ihnen aber nie an Kleidung oder Essen. Seit Benjamin nur denken kann, spielen Tiere eine wichtige Rolle im Leben seiner Familie. Insbesondere Schafe. Seine Familie verdient ihre Brötchen nämlich als Bauern und Schafhirten. Und Benjamin liebt es, gemeinsam mit den Schafen in den Bergen unterwegs zu sein. Den freien Himmel über sich. Schon von klein auf lernen er und seine Geschwister, sich um die Tiere zu kümmern, sie zu füttern und zu hüten, Bäume zu beschneiden, Beete zu pflegen und zu ernten. Eben alles, was man wissen muss, um sich selbst zu versorgen.
Seinen Eltern ist es wichtig, dass Benjamino und die Geschwister lesen und schreiben lernen. Und so schicken sie ihn auf die Grundschule in Sinai. Sinai ist eine Gemeinde, die zwar zu Cagliari gehört, aber die liegt etwa 15 Kilometer außerhalb der Hauptstadt. In Butchai selbst gibt es leider keine Schule. Und so muss Benjamino jeden Tag den Weg auf sich nehmen. Aber das macht er gerne, denn Benjamino gefällt der Unterricht sehr. Er ist ein intelligenter, neugieriger, kreativer und ehrgeiziger Junge, der gute Leistungen erbringt und nach dem Abschluss der Grundschule gerne noch die weiterführende Schule besucht hätte. Doch das ist für den kleinen Benjamino leider nicht umsetzbar. Das nächste Gymnasium ist einfach zu weit weg und so bleibt er zu Hause und hilft seiner Familie mit dem Hof und den Tieren.
Benjamino ist ein Mensch, der sich mit wenig zufrieden gibt. In ihrem Podcast Innocente beschäftigt sich die italienische Journalistin Nicoletta Contone detailliert mit Benjaminos Fall und spricht auch mit Beteiligten. Sie beschreibt Benjamino als jemanden, der sprichwörtlich auf Zehenspitzen durch das Leben geht, unfähig, jemandem Schaden zuzufügen. Sie bezeichnet ihn als friedlichen Menschen, der nicht in der Lage wäre, auch nur einer Fliege etwas zuleide zu tun und betont, dass er noch nie ein Gewehr gegen ein Lebewesen erhoben hat. Auch nicht gegen ein Tier. Doch dann kommt der 8. Januar 1991, ein Dienstag. Es ist der Tag, an dem sich alles für immer ändern wird. Benjamino ist zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt und ahnt noch nicht, was für ein Sturm sich da über ihm zusammenbraut.
Denn an diesem 8. Januar 1991 wird die Gemeinde von Sinai, wo Benjamino die Grundschule besucht hat, von einem grausamen Dreifachmord erschüttert, der als das Blutbad von Sinai in die Geschichte eingehen wird. Die Sonne hat sich gerade erst hinter dem Horizont verabschiedet, als Schüsse von einem Bauernhof in den Bergen die Stille zerreißen. Es ist 6:30 am Abend. Die erste Kugel trifft den 56-jährigen Besitzer des Bauernhofs, die zweite dessen 24-jährigen Sohn, als dieser gerade versucht zu fliehen. Vater und Sohn sterben sofort. Zwei weitere Männer befinden sich noch vor Ort, der Schwiegersohn des Hofbesitzers und ein Angestellter.
Die beiden schaffen es, sich im Schlafzimmer zu verstecken. Doch der Mörder macht keinerlei Anzeichen, den Tatort zu verlassen. Im Gegenteil, er sucht nach ihnen und findet sie. Ohne zu zögern schießt er dem 55-jährigen Angestellten ins Gesicht. Der stirbt sofort. Dann streckt der Angreifer den Schwiegersohn mit zwei Schüssen ins Bein und in die Schulter nieder. Er hält ihn offensichtlich für tot und ergreift die Flucht. Doch der Schwiegersohn überlebt. Sein Name ist Luigi, ein Name, der im weiteren Verlauf des Falls noch häufiger auftauchen wird. Als einziger Augenzeuge spielt Luigi nämlich auch eine zentrale Rolle bei den anstehenden Ermittlungen und auch bei Benjaminos Verurteilung.
Man bringt Luigi zunächst ans Krankenhaus nach Cagliari, wo man das Schlimmste verhindern kann. Mit dem Krankenwagen fährt der Hauptmann der Carabinieri. Die Carabinieri, kurz zur Erklärung, sind die Gendarmerie Italiens und gelten neben dem Heer, der Luftwaffe und der Marine als vierte italienische Streitkraft. Sie sind ein Teil des gesamten Polizeiapparates und übernehmen in erster Linie auch allgemeine Polizeiaufgaben. Während die Carabinieri dem Verteidigungsministerium unterstehen, gehört die zivile Polizei zum Innenministerium. Mit dieser Aufteilung soll die Machtkonzentration in einem Ministerium, also in einer Hand, verhindert werden. Auf dem Land gelten die Carabinieri als Vertreter der zivilen Polizei. Und das ist auch der Grund, warum ihr Hauptmann nun mit im Krankenwagen fährt.
Die ersten Aussagen eines Zeugen kurz nach der Tat sind in der Regel sehr unverfälscht. Der Schock ist noch groß und der Zeuge spricht, was ihm gerade durch den Kopf geht. Der Hauptmann hofft, so an wichtige Informationen zu kommen, die bei den Ermittlungen natürlich helfen sollen. Man will das Blutbad natürlich so schnell wie möglich aufklären. Die Nachricht hat sich mittlerweile wie ein Lauffeuer in der Region verbreitet und die Behörden stehen unter großem Druck. Luigi erzählt, dass er den Angreifer nicht erkennen konnte, weil der eine Strumpfmaske über dem Gesicht trug. Er sei aber sehr groß und wendig gewesen und habe sich sehr sicher bewegt. Fast so, als wüsste er genau, was er tut. Der Mörder habe eine helle Jacke getragen, mit einem kurzen, flachen und abgerundeten Kragen. Mehr habe Luigi in der Dunkelheit und in der Panik des Augenblicks nicht erkennen können. Das ist ja aber schon mal ein erster Anhaltspunkt. Aber so richtig bringt die Beschreibung die Ermittlungen nicht voran.
Es gibt eben so viele große und agile Männer in der Gegend und eine Jacke ist schnell entsorgt. Zwar wird ein Phantombild mit Luigis Hilfe angefertigt, aber so richtig hilfreich ist das mit den wenigen Informationen nicht, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Das Gesicht war ja auch verdeckt und das ist für eine Identifikation super wichtig. Bleibt also noch die Tatsache, dass der Angreifer vermutlich sehr geübt im Umgang mit Waffen war, weil er so sicher auf Luigi gewirkt hat. Er schien zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle über sich gehabt zu haben und hat ohne zu zögern geschossen. Möglicherweise handelt es sich sogar um einen professionellen Mörder, doch sollte das der Fall sein, wer hat ihn dann angeheuert? Fragen über Fragen und noch keine richtigen Antworten. Wie meistens zu Beginn einer Mordermittlung. Wer könnte ein Motiv haben, die drei Männer zu töten oder töten zu lassen? Gibt es vielleicht Fäden oder größere Konflikte, die eine Erklärung für die Tat liefern könnten?
Da meldet sich ein Hirte namens Paolo, ein ehemaliger Mitarbeiter des getöteten Bauernhofbesitzers. Er behauptet, dass es wohl mal Drohungen gegen seinen früheren Chef gegeben habe, dass sein Chef ihm davon aber nur erzählt und Paolo den Vorfall nicht selbst miterlebt habe. Der Mann, der diese Drohung ausgesprochen haben soll, sei selbst Hirte und heißt Benjamino. Benjamino soll sowas gesagt haben wie: Was ihr mit Kühen macht, wird eines Tages mit euch geschehen. Der Hintergrund ist hier leider ein bisschen unklar, denn in unseren Quellen stehen keinerlei Infos dazu, wie genau das jetzt mit diesen Kühen gemeint ist, also was genau der Vorwurf hier ist. Fest steht, dass es wohl etwas mit einem Gewehr zu tun hat und dass diese Drohung durchaus als Morddrohung interpretiert werden kann.
Damit ist Benjaminos Name also im Spiel, wobei noch kein konkreter Beweis gegen ihn vorliegt. Paolo berichtet ja sogar nur aus zweiter Hand. Also alles noch gar nicht so wild. Doch dann schaltet sich die Kriminalpolizei in die Ermittlungen ein. Ganz vorne mit dabei ein Ermittler namens Mario und innerhalb von anderthalb Monaten ändern sowohl der überlebende Luigi als auch der Hirte Paolo ihre Aussagen. Paolo behauptet nun, doch dabei gewesen zu sein, als Benjamino den Bauernhofbesitzer bedroht haben soll. Damit wird er zu einer Quelle aus erster Hand, aber wie glaubwürdig ist diese Quelle? Und wie kommt es, dass er plötzlich etwas ganz anderes aussagt als noch einige Wochen zuvor?
Diese zwei Fragen stellen sich noch dringlicher in Luigis Fall, der als einziger Augenzeuge ja eine hohe Kredibilität genießt. Luigi scheint sich nämlich plötzlich doch noch an mehr Details aus der Tatnacht zu erinnern. Zum Beispiel, dass der Mörder hohe Stiefel mit gekreuzten Schnürsenkeln und Gummisohlen getragen haben soll. Doch wenn er das so genau beobachtet hat, warum ist ihm das nicht schon vorher eingefallen? Aber das ist noch nicht alles. Denn Luigi ändert auch seine Aussage bezüglich eines sehr wesentlichen Details. Er gibt an, das Gesicht des Mörders doch gesehen zu haben, obwohl er bis dahin immer davon gesprochen hatte, dass der Mann eine Strumpfmaske über dem Gesicht getragen habe, nämlich in Form eines Damen-Nylon-Strumpfes, um genau zu sein. Ihr kennt bestimmt diese dünnen Söckchen und Strumpfhosen aus Nylon, und wenn man die direkt vor dem Gesicht hat, dann kann man selbst zwar durchschauen, aber von Weitem erkennt die andere Person den Maskenträger dann eben nicht.
Luigi will also plötzlich doch das Gesicht des Angreifers gesehen haben und identifiziert ihn ganz offiziell vor dem Staatsanwalt als Benjamino. Und dieser weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Gerade war er noch mit seinen Schafen in den Bergen unterwegs und jetzt findet er sich plötzlich als Hauptverdächtiger in den Ermittlungen des Blutbads von Sinai wieder. Und das, obwohl er vollkommen unschuldig ist. Er hat auch ein Alibi für die Tatzeit. Allerdings kann das Alibi den Zweifel gegen ihn nicht aus dem Weg räumen. Benjamino gibt nämlich an, am Abend mit einer Freundin in Butschai, seinem Heimatort, verabredet gewesen zu sein. Er sei von seinen Schafen direkt zu der Freundin gefahren und erwiesenermaßen ist er um 7:15 auch bei ihr gewesen.
Mit seiner Herde war Benjamino im Hinterland von Cagliari unterwegs, also ganz in der Nähe von Sinai. Die Schüsse wurden 6:30 an dem Abend gehört, also eine Dreiviertelstunde, bevor Benjamino bei seiner Freundin erschienen ist. Butschai und Sinai liegen ungefähr 30 Kilometer, also eine gute halbe Stunde mit dem Auto voneinander entfernt. Also hätte Benjamino eine Viertelstunde gehabt, um sich schnell umzuziehen und dann die halbe Stunde, um nach Butschai zu fahren. Ein Szenario, das durchaus so möglich ist. Das wird zumindest das Schwurgericht später so sehen. Die Justiz wird Benjaminos Alibi nicht akzeptieren. Und damit hat er plötzlich nicht mehr viel, mit dem er sich noch verteidigen kann.
Einige Monate nach den Morden, also im Frühling 1991, tauchen zwei Zeugen auf, die behaupten, Benjamino zu der Zeit der Taten im Dorf gesehen zu haben. Also weit weg von dem Tatort in den Bergen. Doch die Richter halten ihre Aussagen für unzuverlässig und außerdem seien sie viel zu spät gekommen. Also auch da gibt es keine Hoffnung für Benjamino. Und es kommt noch dicker. Man dichtet Benjamino sogar ein Motiv an. Es soll einen Streit um ein paar Schafe und Kühe gegeben haben, ähnlich wie es auch in der vermeintlichen Drohung von Benjamino geklungen hat. Dieser Streit soll also der Grund und die Motivation für Benjamino gewesen sein, 3 Leben auszulöschen.
Bei dieser Argumentation spielt aller Wahrscheinlichkeit nach auch mit rein, dass Benjamino ja nur einen Grundschulabschluss hat. Es wirkt ganz so, als nehme man ihn deshalb nicht für voll. In einem Artikel des RND ist zum Beispiel die Rede vom Narrativ des ungebildeten jungen Hirten. Es scheint, als wolle man in seiner Angelegenheit gar nicht im Zweifelsfall zu seinen Gunsten entscheiden. Man will den Fall anscheinend einfach so schnell wie möglich zu den Akten legen.
Benjamino kann nichts tun, als zuzusehen, wie er mit voller Geschwindigkeit immer weiter in den Abgrund rast. Obwohl er einen Anwalt hat, der mit Zähnen und Klauen für ihn kämpft, kann er seine Unschuld nicht beweisen. Das Argument, dass der Täter wohl ein Profi und mit Waffen sehr vertraut war und dass er, also Benjamino, noch nie mit einem Gewehr geschossen hat, zieht auch nicht. Am 28. Februar 1991, also knapp 1,5 Monate nach der Tat, dringen Sicherheitskräfte in Benjaminos Haus ein und verhaften ihn. Man stellt ihn vor Gericht und verurteilt Benjamino des dreifachen Mordes. Dieses Urteil beruht hauptsächlich auf der Aussage von Luigi, der als Augenzeuge Benjamino ja identifiziert hat.
Das Strafmaß lautet lebenslange Haft. Aber nicht lebenslang, so wie wir das aus Deutschland kennen. Es handelt sich um eine nie endende Strafe, so würde man das zumindest aus dem Italienischen übersetzen. Benjamino wird also ohne Aussicht auf Entlassung ins Gefängnis gehen. Das Urteil sieht vor, dass er im Gefängnis sterben wird. Und wir erinnern uns, er ist zu diesem Zeitpunkt gerade mal 26 Jahre alt. Und kurz noch dazu, es gibt in Italien auch die normale lebenslange Haftstrafe, die vorsieht, dass die Person nach spätestens 30 Jahren entlassen wird. Doch die wird in Benjaminos Fall eben nicht verhängt.
Eben diese nie endende Strafe ist erbarmungslos und im italienischen Strafrecht auch stark umstritten. Eigentlich wird sie nur in besonders heftigen Fällen erteilt, wenn es zum Beispiel um besonders gefährliche Schwerverbrecher oder Mafiosi geht, die nicht geständig sind. Wenn man es allerdings mit den Augen der Justiz sieht, dann ist ja auch Benjamino nicht geständig, denn er beteuert vehement seine Unschuld. Doch niemandem, der im Gericht irgendwas zu entscheiden hat, scheint in den Sinn zu kommen, dass er auch tatsächlich unschuldig ist. Jetzt mal ehrlich, wie siehst du es, Anna? Das Urteil ist doch mega krass einfach, oder?
Es ist super krass, auch dass sie überhaupt diese nie endende Strafe verhängt haben. Aber wenn wir uns mal in diese Zeit zurückversetzen, ne, du hast diesen brutalen Dreifachmord und du hast einen Zeugen, der dabei war und sagt, hey, dieser Mann war es. Also wenn du jetzt rein diese Situation betrachtest, warum sollte man einem Zeugen nicht glauben? Also weißt du, wenn man seine Aussage sehr, sehr kritisch hinterfragt, dann funktioniert dieses ganze Prinzip Zeuge ja nicht. Er war dabei, er hat was gesehen, er sagt aus. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall eine krasse Strafe, aber schwierig. Was denkst du?
Genau, also zu diesem Thema Zeugenaussage, das finde ich sowieso mega schwierig. Ich meine, er hat sich ja jetzt auch dann nochmal anders entschieden. Das finde ich sowieso komisch, dass es von der Justiz scheinbar ohne extra Notiz einfach so angenommen wird. Es sollte doch auch besonders Leuten in der Justiz bewusst sein, dass besonders wenn so eine lange Zeit einfach zwischen der Tat und dieser Aussage liegt, dass die einfach verfälscht ist. Also ganz egal, aber sie ist auf jeden Fall verfälscht.
Naja, und man muss natürlich auch bedenken, dass er, also Luigi, seine Aussage ja auch ein bisschen verändert hat. Von ich habe den Täter nicht erkannt zu ich habe ihn doch erkannt. Also ja, ich habe ja auch gerade gesagt, er ist der Zeuge und man sollte ihm schon glauben, er war ja dabei. Aber nichtsdestotrotz ist es schon auffällig, dass dieser Zeuge eigentlich ja mit so die krasseste Beobachtung ändert. Nämlich, ich habe ihn doch erkannt. Das ist ja schon irgendwie eine große Sache. Und ja, zumindest das hätte die entscheidenden Personen ja zumindest so ein bisschen zweifeln lassen und Benjamino nicht die Höchststrafe geben zu müssen. Also ja, ist auf jeden Fall eine sehr krasse Entscheidung. Und wir sind hier auch noch nicht am Ende des Falls. Aber erstmal kommt Benjamino jetzt ins Gefängnis nach Cagliari, in die sardische Hauptstadt. Und während das Leben draußen jetzt natürlich weitergeht, während seine Geschwister und Freunde heiraten und Familien gründen, während sie ihren Leidenschaften nachgehen und Hobbys, Geld verdienen und sich ein Zuhause aufbauen, während all dieser Zeit kann Benjamino nur durch die dicken Gitterstäbe nach draußen schauen. Ja, und das Leben zieht wie Wolken an ihm vorbei. Seine 20er gehen vorbei, dann die 30er, dann die 40er. Und immer mal wieder wird er in dieser Zeit in andere Haftanstalten verlegt. Insgesamt sind es 3 verschiedene Gefängnisse auf Sardinien, in die er gesteckt wird. Werbung. Bevor wir unsere Folgen aufnehmen, brauche ich immer noch einen kleinen Snack. Und meistens nehmen wir abends auf. Und zwar genau so, dass es davor zu früh und danach aber zu spät zum Essen ist. Darum ist unser heutiger Partner mal wieder ideal für uns, denn wir können neue Snacks probieren und das ohne schlechtes Gewissen. Unser Partner Ahead hat nämlich super leckere Süßigkeiten und Snacks und das mit wenig Zucker, wenig Kalorien und dafür aber viel Protein.
Ihr kennt das ja vielleicht auch. Ihr habt einen stressigen Tag, wollt euch was Gutes tun und habt einfach nur Cravings nach was Süßem. Und dann greift man halt zu irgendwelchen ungesunden Süßigkeiten, fühlt sich danach aber noch schlechter als vorher und hat dann ein schlechtes Gewissen. Und in solchen Situationen ist es halt ziemlich gut, wenn man leckere Süßigkeiten hat, die man ohne schlechtes Gewissen snacken kann. Dann muss man sich nicht mehr so ganz diszipliniert zwingen, auf etwas zu verzichten, sondern kann ganz einfach mit weniger Zucker leben.
Und dass weniger Zucker gut für die Gesundheit ist, das wisst ihr vermutlich ja eh schon. Es gibt nämlich ein geringeres Risiko für Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes und Karies. Aber ich finde, oft schmecken zuckerarme Süßigkeiten ja leider nicht so gut. Aber die von Ahead, die finde ich wirklich richtig lecker. Jetzt gerade liegt zum Beispiel der Schokoriegel Coconut Almond neben mir. Das ist inzwischen mein Lieblingssnack vor der Aufnahme. Und nur mal zur Info, in einem Riegel sind nur 1,7 Gramm Zucker drin. Bei den klassischen Schokoriegeln geht es schon eher in Richtung 16 oder sogar 20 Gramm.
Und auch an den süßen Part beim Frühstück hat Ahead gedacht, nämlich mit Crazy Hazel, einem Haselnuss-Nougat-Aufstrich mit nur 1,7 Gramm Zucker pro Portion. Schmeckt mir ehrlich gesagt besser als die üblichen Nuss-Nougat-Cremes und man hat eben kein schlechtes Gewissen, wenn man sich halt ein bisschen mehr aufs Brot schmiert.
Wenn ihr die Snacks von Ahead jetzt auch mal probieren möchtet, dann geht einfach auf ahead-nutrition.com. Mit dem Code SCHWARZEAKTE, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 10% Rabatt. Und wenn ihr den Code SCHWARZEAKTE nutzt, dann werden euch nicht nur leckere und gesündere Snacks geliefert, sondern ihr unterstützt gleichzeitig auch noch unseren Podcast. Also vielen Dank an Ahead und an euch für die Unterstützung.
Und schreibt uns auch mal bei Instagram, was eure Lieblingssnacks von Ahead sind und ob ihr Crazy Hazel mit oder ohne Butter snacken würdet.
Werbung Ende.
Während all dieser Zeit ist seine Schwester Augusta an seiner Seite. Sie besucht ihren Bruder regelmäßig, auch wenn sie für einen Weg 2 Stunden Autofahrt in Kauf nehmen muss. Ihr Beistand ist eine wichtige Stütze für Benjamino, der weiterhin an seiner Unschuld festhält. Als er schon Jahrzehnte in Haft ist, schlägt man ihm einen interessanten Deal vor. Da Benjaminos Führungszeugnis einwandfrei ist, soll er die Möglichkeit bekommen, doch noch auf freien Fuß gesetzt zu werden, wenn er gesteht. Und was tut Benjamino? Er bleibt bei der Wahrheit und beteuert, dass er unschuldig ist. Auch wenn er dafür in Kauf nehmen muss, weiterhin im Gefängnis zu sein.
Und auch hier ist seine Geschichte noch nicht zu Ende. Im Gegenteil, sie fängt eigentlich jetzt erst so richtig an. Denn ein junger Anwalt nimmt sich in den 2010er Jahren dem Fall an. Er glaubt Benjamino. Dieser Anwalt geht also die alten Akten nochmal durch und recherchiert auf eigene Faust. Und dabei macht er eine ziemlich interessante Entdeckung. Denn kurz vor dem Blutbad von Sinai hat es ganz in der Nähe eine Entführung gegeben. Der Anwalt schlussfolgert nun, dass die Ermordeten irgendwie in diese Entführung verwickelt gewesen sein könnten. Vielleicht haben sie ja auch einen Anteil vom Lösegeld verlangt oder sind irgendwie anders unbequem geworden. Jedenfalls, so die Theorie des Anwalts, ist es ja gut möglich, dass die Entführer daraufhin einen Profikiller engagiert haben, der die drei Männer dann aus dem Weg geräumt hat.
Kidnapping, kurz als Hintergrund, ist auf Sardinien in den 90er Jahren für Kriminelle ein einträgliches Geschäft. Entführungen sollen laut dem RND quasi zur Tagesordnung gehört haben. Die Theorie des Anwalts ist also jetzt nicht so weit hergeholt. Die zeitlichen und räumlichen Übereinstimmungen zwischen den beiden Verbrechen sind für ihn offensichtlich. Zum Beispiel findet er heraus, dass am Blutbad von Sinai wahrscheinlich mehr als nur ein Täter beteiligt war. Eine Tatsache, die beim Prozess gegen Benjamino sehr nützlich gewesen wäre, die aber niemand damals in Betracht gezogen hat.
Im Jahr 2016, da sitzt Benjamino bereits seit 25 Jahren in Haft, da nimmt der junge Anwalt Kontakt mit der Generalstaatsanwältin von Cagliari auf. Er versucht sie davon zu überzeugen, einen neuen Versuch zu starten, um Benjaminos Unschuld zu beweisen. Und er hat Glück, denn die Staatsanwältin teilt seine Zweifel an dem offiziellen Urteil. Ausschlaggebend ist für sie unter anderem die Tatsache, dass Benjamino es vorzieht, in Haft zu bleiben, als ein Geständnis abzulegen. Die Generalstaatsanwältin nimmt die Sache nun also selbst in die Hand und leitet ein Revisionsverfahren ein. Dabei fokussiert sie sich auf den Mann, auf dessen Aussage das Urteil hauptsächlich aufbaut, nämlich Luigi, der überlebende Augenzeuge. Sie lässt sein Telefon überwachen, seine Wohnung und sein Auto verwanzen und lädt ihn noch einmal zum Verhör vor. Und dabei kommt was höchst Interessantes ans Licht.
Denn Luigi gibt zu, Benjamino zu Unrecht beschuldigt zu haben. Er erklärt, dass der damalige Polizeiinspektor Mario ihm ein Foto von Benjamino gezeigt habe, bevor Luigi seine Aussage beim Staatsanwalt gemacht hat. Und nicht nur das. Mario soll Luigi das Foto nicht nur gezeigt haben, sondern ihm auch gesagt haben, dass Benjamino der Täter ist. In seiner Aussage hat Luigi dann, kurz zur Erinnerung, Benjamino auch als Mörder identifiziert. Mario habe ihn, so gesteht Luigi dann, regelrecht unter Druck gesetzt, mit dem Finger auf Benjamino zu zeigen. Er habe wohl, so die Erklärung, einen schnellen Ermittlungserfolg verbuchen wollen.
Das Ding ist ja, Luigi hat das Gesicht des Mörders nie gesehen, weil der ja einen Strumpf über dem Gesicht hatte. Wie Luigi es ja auch direkt nach der Tat ausgesagt hat. Warum hätte er da lügen sollen? Wobei, die Lüge kam dann ja eigentlich erst einige Wochen später, nachdem Mario als Ermittler von der Kriminalpolizei eingestiegen ist. Die Aufnahmen der Abhöraktion belegen seine Aussage. Es ist ganz deutlich zu erkennen, dass Luigi damals gelogen hat. Das geht unter anderem aus Gesprächen mit seiner Frau hervor. Und noch was anderes. Luigi scheint seine Entscheidung von damals zu bereuen. Doch trotz der Reue hat er die Lüge bis zu diesem Zeitpunkt nie rückgängig gemacht. Er hat sich dazu entschieden, mit dieser Lüge zu leben, obwohl er ganz genau weiß, dass er dadurch das Leben eines anderen Menschen zerstört hat.
Wahrscheinlich hat er sich das einfach irgendwann nur noch schön geredet und irgendwie auch dann verdrängt, dass er einfach ein Leben zerstört hat, oder?
Ich kann mir auch vorstellen, dass er mit zunehmender Zeit das einfach so weit verdrängt hat oder ganz stark verdrängt hat, ganz weit nach hinten geschoben hat, dass er wahrscheinlich irgendwann auch an einem Punkt war, an dem er das ja vergessen hat, in Anführungsstrichen, oder ja, das gar nicht mehr Teil seines Lebens ist, diese Lüge.
Ich glaube, so richtig vergessen kann man das nicht, oder?
Ja, wahrscheinlich kam das in seinen Träumen wieder zurück,
auch verdrängen will, irgendwelche Triggerpunkte oder so gibt's immer wahrscheinlich, die einen an das dann erinnern lassen. So.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass der sich einfach richtig doll geschämt hat für die Lüge. Und ja, ich finde, das klingt immer so einfach zu sagen, naja, dann dann sag es doch einfach 3 Jahre später, ist doch nicht schlimm. Aber ich glaube, wenn du so tief in deiner Lüge bist, dann kannst du eigentlich gar nicht nach Jahren sagen, übrigens, ich habe hier gelogen. Also ich glaube, so diese sehr emotionalen Gefühle und negativen emotionalen Gefühle wie Scham, Verdrängung, Angst auch, haben Luigi wahrscheinlich dazu veranlasst, nie wieder was zu sagen.
Das Foto, das Polizeiinspektor Mario Luigi gezeigt haben soll, wird nun zum zentralen Element im Revisionsverfahren. Es verändert alles. Es zeigt, dass der Hauptzeuge manipuliert wurde. Und somit gerät die Basis, auf deren Grundlage Benjamino verurteilt wurde, ordentlich ins Wanken. Zeitlich befinden wir uns hier schon im Jahr 2020, also 29 Jahre nach der Verurteilung. Wie das so häufig ist bei Prozessen, dauert es auch in diesem Fall ziemlich lange, bis das Revisionsverfahren erst einmal von der Generalstaatsanwältin auf die Beine gestellt werden kann. Also, 2020 sagt Luigi vor Gericht aus, dass er von Benjaminos Foto in seiner Identifikation des Täters beeinflusst worden ist. Für Benjamino bedeutet das neue Hoffnung. Vielleicht kann seine Unschuld ja nun endlich bewiesen werden.
Doch es wird noch 3 weitere Jahre dauern, bis das Verfahren endlich zu einem Ende kommen wird. Für Benjamino ist das der reinste Psychoterror. Erst diese unerwartete neue Hoffnung, dann die krasse Realitätsklatsche. Alles dauert so unendlich lange und dieses Verfahren scheint in der Berufungskammer unwiderruflich blockiert zu sein. Eigentlich hatte er erwartet, direkt nach dem Geständnis von Luigi entlassen zu werden, doch stattdessen Stillstand. Wie soll man da nicht den Mut verlieren?
Im Sommer 2023 bricht Benjamino zusammen, psychisch und physisch. Er hat den Glauben an ein Happy End verloren. Sein Anwalt wendet sich voller Sorge an die Gefangenenschutzbeauftragte Irene, die beschließt, den Fall in ganz Italien bekannt zu machen. Irene moderiert nämlich eine Sendung im Radio mit dem Titel »Der Zustand des Rechts«. Wenn da Benjaminos Geschichte kein passender Content für ist, sie hofft, durch die Öffentlichkeit Druck auf die Justiz ausüben zu können und so das festgefahrene Verfahren zu einem Ende zu bringen. Und es klappt.
Verschiedene Medienformate greifen die Story auf und schon bald ist Benjaminos Schicksal in aller Munde. Mit Erfolg. Das Revisionsverfahren kommt wieder in Schwung und Benjaminos Anwalt stellt in diesem Zuge einen Antrag auf Haftaussetzung. Das heißt, sollte dieser Antrag genehmigt werden, dann darf Benjamino das Gefängnis verlassen und in Freiheit auf das Revisionsurteil warten. Diese Freiheit wird Benjamino auch tatsächlich gewährt. Ende November 2023, nach 32 Jahren in Haft und erst einige Monate her, da öffnen sich für Benjamino die Tore der Haftanstalt. Seine Freilassung kommt für ihn von jetzt auf gleich. Er kann schnell noch ein paar Sachen zusammenpacken und schon darf er den Schritt nach draußen treten, von dem er so lange geträumt hat.
So richtig weiß Benjamino gar nicht, wie ihm geschieht. Auch als er plötzlich auf der Straße steht und hingehen kann, wohin er will. Vollkommen desorientiert macht er sich zu Fuß auf den Weg zu seinem Zuhause nach Bocai, das circa 40 Kilometer vom Gefängnis in Cagliari entfernt liegt. Er macht sich keine Gedanken über den Weg. Nein, er will einfach nur so schnell wie möglich Abstand zwischen sich und das Gefängnis bringen. Die Angst, man könne ihn einfach so wieder einsperren, ist riesig.
Doch Irene, die Gefangenenschutzbeauftragte, die ist zur Stelle und fährt in die Strecke mit dem Auto. An dieser Stelle ist tatsächlich nicht ganz klar, ob es wirklich Irene ist, die ihn fährt, denn einige unserer Quellen schreiben nämlich, dass es Mitglieder seiner Familie waren, die ihn abgeholt haben. Aber wer auch immer es letztendlich war, die Menschen, denen Benjamino am Herz liegt, die lassen ihn die 40 Kilometer nicht zu Fuß gehen.
Mehrere Wochen muss Benjamino nun warten, bis man endlich das finale Urteil über sein Schicksal fällen wird. Diese Wochen sind die absolut schlimmste Zeit für ihn. Das Zittern, das Hoffen. Er darf ein wenig von der Freiheit kosten, aber sie kann ihm genauso schnell wieder entrissen werden. Es ist eine endlose und quälende Warterei, die er nur durchsteht, weil seine Schwester Augusta und andere liebe Menschen aus seiner Familie und dem Freundeskreis an seiner Seite sind. Support hat Benjamino in all den Jahren jedoch nicht nur von Menschen aus seinem nahen Umfeld erfahren. Auch Aktivistinnen und Sympathisanten, die er gar nicht kennt, haben ihn unterstützt, haben Sit-ins vor dem Gericht abgehalten und für seine Freiheit demonstriert. Diese Bilder dürfen ihm zumindest ein wenig Mut gemacht haben. Doch alle Demonstrationen bringen nicht viel, wenn die Justiz nicht mitspielt.
Im Berufungsgericht liefern sich derweil Anklage und Verteidigung heftige Diskussionen, die letztendlich auf eine Kernfrage hinauslaufen. Wie glaubwürdig ist Luigi? Wie glaubwürdig ist der Mann, der zunächst aussagt, das Gesicht des maskierten Täters nicht gesehen zu haben und dann einige Wochen später doch den Angreifer erkannt haben will und als Benjamino identifiziert hat? Erst war der Darmstrumpf auf, dann gab es ihn doch nicht. Mit dem Wissen, dass er gelogen hat, hat Luigi über 30 Jahre lang gelebt.
Wenn Luigi also im Gericht als nicht glaubwürdig erklärt wird, dann bricht die Argumentation der Anklage zusammen und das gesamte ursprüngliche Urteil ist hinfällig. Denn das basiert ja zum großen Teil auf dessen Aussage und demnach auch auf seiner Glaubwürdigkeit. Benjaminos Anwalt erklärt, warum er keinen anderen Ausgang für das Verfahren sieht. In der sardischen Zeitung L'Unione Sarda wird er mit folgenden Worten zitiert, frei von uns übersetzt.
Wenn uns ein Zeuge eine Tatsache erzählt, müssen wir uns fragen, ob er sie angemessen wahrgenommen hat. Man kann sich auch an etwas erinnern, das man nicht wahrgenommen hat. Und wenn man es nicht wahrgenommen hat, ist die Erinnerung nicht verlässlich. Konnte Luigi sehen und denjenigen erkennen, der geschossen hat? Nein. Es geht um die Position des Schützen und das Licht. Im Berufungsurteil wird eine Szene beschrieben, die den Mörder in die Mitte des Raumes stellt. Aber aufgrund der Position des Schützen und der Opfer stehe der Mörder eindeutig im Dunkeln. Luigi selbst spricht von einer Silhouette und einem Darmstrumpf im Gesicht des Mörders. Er könne also den Angreifer de facto gar nicht identifiziert haben.
Der Anwalt erklärt weiter, ständige externe Dränge, wie zum Beispiel das Foto des verurteilten Benjamino in der Zeitung zu sehen, führen dann zu einer unbeabsichtigten Veränderung des Gedächtnisses. Der Zeuge wird quasi desinformiert. Er häuft dann Details an, von denen er regelrecht überzeugt ist. Und er erinnert sich plötzlich an Dinge, an die er sich kurz nach den Ereignissen noch nicht erinnert hat. Das bedeutet, die technisch zuverlässigste Aussage ist die erste, denn sie ist am wenigsten anfällig für Beeinflussung. Also die Aussage, die Luigi direkt nach den Angriffen beim Hauptmann der Carabinieri getätigt hat. Kann man Luigi demnach irgendeine Art von Schuld zuweisen?
Ja, beziehungsweise hätte er sich dem Druck von Mario irgendwie widersetzen müssen, ist die Frage.
Um ehrlich zu sein, ist es echt schwierig zu beantworten, weil wenn du diese Schocksituation hinter dir hast und dann eine Person dir sagt, die Person hier war das, dann, na gut, eigentlich ist es doch recht einfach zu beantworten, finde ich, würde ich sehr wahrscheinlich genauso handeln. Weil wenn dir jemand sagt, die Person war es, nachdem du sowas durchlebt hast, dann glaube ich das natürlich.
Und vor allem ja nicht nur der Mario, sondern die Zeitung haben ja auch darüber geschrieben, ne? Also der war ja dann nicht nur von einer Person beeinflusst, sondern ja eigentlich quasi vom ganzen Land, die auch gesagt haben, ja, der war das. Und dann zu sagen, nee, eigentlich erinnere ich mich an was anderes oder doch nicht oder doch. Also auch da kann man ihn fast gar nicht so schnell verurteilen und sagen, doch, du hättest was sagen müssen. Wie du schon sagst, in so einer Schocksituation bist du vielleicht gar nicht mehr Herr deiner eigenen Sinne und weißt auch vielleicht irgendwann gar nicht mehr, was habe ich eigentlich gesehen?
Ganz genau. Und es gibt ja auch die Methode, wirklich so Ideen und Erinnerungen in jemanden pflanzen zu können. Und wenn wirklich in dem Fall die ganze Welt sagt, ja, die Person war das und du das auch gehört hast, direkt nachdem das passiert ist, dann kann es ja auch durchaus sein, dass dein Gehirn genau diese Geschichte so verarbeitet und du das wirklich nicht mehr verdrängen musst, weil da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, ja, sondern das halt wirklich glaubst.
Ja, und dann, endlich, steht tatsächlich das Urteil fest. Am Freitagabend des 26. Januar 2024, also noch gar nicht so lange her, da wird Benjamino tatsächlich von allen Vorwürfen freigesprochen. Der einzige Beweis, den das Schwurgericht damals gegen ihn gewählt habe, so die Begründung, sei die Glaubwürdigkeit des Augenzeugen, also der Verlass darauf, dass Luigis Aussage der Wahrheit entspricht. Und das war ja nun mal nicht gegeben. Bei der Verkündung brechen Benjaminos Familie und Freunde in Applaus und Tränen aus, denn alle sind gekommen, um den großen Moment mit ihm zu teilen. Und Patrick, kannst du dich noch daran erinnern, was du am besagten 26. Januar 2024 gemacht hast?
Hätte ich es mir nicht in meinen Kalender eingeschrieben, hätte ich es tatsächlich vergessen und hätte mich wahrscheinlich komplett falsch erinnert. Aber ich habe mich mit alten Freunden zu einem Brettspielabend getroffen. Was hattest du gemacht?
Ich bin ein großer Handballfan und habe an dem Abend ein Handball-EM-Spiel der Deutschen im Fernsehen geschaut. Und ich finde das so verrückt, was das jetzt in unserer beider Leben für ein Abend war. Und was für ein krasser Moment das für Benjamino gewesen ist an diesem Tag.
Denn er hat ja immerhin 32 Jahre in Haft gesessen. Er war 26 Jahre alt, als er reinkam, und 58 Jahre alt, als er wieder rausgekommen ist. Ein großer Teil seines Erwachsenenlebens ist damit vorbei. Benjamino sagt nach der Urteilsverkündung gegenüber der Presse, sie haben mir alles gestohlen, mein Leben, obwohl ich nie einer Fliege etwas zuleide getan habe. Für mich geht heute ein Albtraum zu Ende. Auch die Generalstaatsanwältin, die für den Revisionsprozess gegen unzählige bürokratische Hürden kämpfen musste, zeigt sich mehr als erleichtert. Die Presse zitiert sie mit den folgenden Worten: In unserem Beruf muss man sich einen seelischen Panzer zulegen, aber das funktioniert nicht immer. Ich habe nach dem Urteil geweint.
Benjamino wird für die Jahre, die er im Gefängnis war, eine staatliche Entschädigung erhalten. Die genaue Höhe ist aber nicht bekannt. Aber allen ist natürlich klar, dass Geld die verlorene Zeit niemals wieder gut machen kann. Aber das kann ja nichts und niemand. Damit wird Benjamino leben müssen und das tut er auch. Er ist entschlossen, nach vorne zu blicken und die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen. Laut einer italienischen Zeitung habe er allen Beteiligten verziehen. Allen außer einem, nämlich Mario, dem Kriminalpolizisten, der den Fall unbedingt schnell lösen wollte. Aber Benjamino weiß auch, wie wichtig es ist, nach vorne zu schauen. Sobald sich der ganze Trubel gelegt hat, will er die erste Reise seines Lebens unternehmen.
Doch zunächst kann er sich vor Interviewanfragen gar nicht retten. Alle möglichen italienischen Zeitungen und Fernsehsender wollen ein Statement von ihm. Seine Schwester Augusta, die ganze Zeit bei ihm ist, sagt dazu schon scherzhaft, dass man ihnen nicht einmal die Zeit lasse zu duschen. Und dann ist da noch das Fest, mit dem man Benjamino in Bucai willkommen heißen möchte. Samt Bürgermeisterin und allen wichtigen Personen, die bei Benjaminos langer Reise mitgefiebert haben. Aber Benjamino stresst sich nicht. Er will seine wiedergewonnene Freiheit ruhig angehen lassen. Ausschlafen, ausruhen, Ärzte besuchen. Sein Geist, aber auch sein Körper und seine Seele müssen heilen. Das hat oberste Priorität.
Und damit endet rein juristisch, wie die italienische Tageszeitung Il Foglio schreibt, der schwerwiegendste Justizirrtum in der Geschichte Italiens. Doch nur weil Benjaminos Unschuld ein für allemal anerkannt ist, heißt das nicht, dass mit Abschluss des Prozesses auch alle Fragen beantwortet worden sind. Insbesondere meine ich damit die Frage nach der Schuld. Wer von all den Beteiligten hat denn nun den Fehler gemacht? Luigi, der Augenzeuge, Mario, der Kriminalpolizist oder vielleicht auch der Staatsanwalt? Hätte der besser aufpassen sollen? Oder hätten die Richter mit den geäußerten Zweifeln ruhiger umgehen sollen, ohne Benjaminos Erklärung direkt abzutun?
Vermutlich kann man den Fehler nicht nur einer Person anhängen, denn es waren mehrere erwachsene, gebildete und erfahrene Menschen an dem falschen Urteil vor fast 33 Jahren beteiligt. Es hätte nur jemanden gebraucht, der Benjamino und seinem Anwalt wirklich zuhört und ihnen den bekannten Benefit of the Doubt schenkt, also ihn so lange als unschuldig anerkennt, bis das Gegenteil bewiesen ist.
Irene, die Gefangenenschutzbeauftragte, bezieht zu der Schuldfrage öffentlich Stellung. Sie sagt in der Zeitung Il Foglio, dass sie von der italienischen Justiz erschrocken sei und dass die Justiz sich ihrer Verantwortung im Klaren sein solle. Irene sagt zudem, dass sie nach dem Freispruch einen Anruf vom Justizminister erwartet habe. Einen Anruf mit einer Entschuldigung. Es wäre eine schöne Geste gewesen. Nicht nur gegenüber Benjamino, sondern gegenüber allen italienischen Bürgerinnen und Bürgern, die erstmal ihr Vertrauen in die Justiz wiedergewinnen müssen.
Laut Irene sei es wichtig, dass die Justiz reformiert würde. Aber vor allem, dass Fehler zu Beginn der Ermittlungen verhindert werden müssten, da sie den weiteren Verlauf des Falls maßgeblich beeinflussen. Sie schlägt aber auch vor, darüber nachzudenken, ob Richter nicht auch die zivilrechtliche Verantwortung für ihre Fehlurteile übernehmen sollten. Einige der Richter, die Benjamino verurteilt haben, haben danach nämlich noch groß Karriere gemacht.
Auch Benjaminos Anwalt, der das Ganze durch seine Eigeninitiative ja überhaupt erst ins Rollen gebracht hat, meldet sich in der Presse zu Wort. Er sagt, ich zitiere: Ich bin glücklich und bewegt über den Freispruch, aber ich bin sehr besorgt über die Rechtslage in unserem Land. Wie viele Benjaminos gibt es in italienischen Gefängnissen? Die italienische Justiz muss reformiert werden, denn es ist ein beängstigendes Justizsystem. Und was Benjamino passiert ist, könnte jedem passieren. Möge Benjaminos Geschichte eine Warnung für diejenigen sein, die die Ermittlung durchführen und für diejenigen, die als Richter berufen sind.
Es darf also in der Strafjustiz keinen Raum für Fehler geben, oder doch? Wie seht ihr das? Hättet ihr euch geständig gezeigt, wenn man euch das Angebot gemacht hätte, aus dem Gefängnis zu kommen und dafür allerdings etwas zuzugeben, was ihr gar nicht gemacht habt? Stimmt dafür auf jeden Fall mal unter der Folge ab.
Jetzt gibt's aber noch eine Sache, über die wir nicht gesprochen haben. Wir haben ganz viel über Schuld geredet, aber eine Schuldfrage steht ja immer noch aus. Und zwar, wer ist denn jetzt aber eigentlich wirklich für die Morde verantwortlich? Die Antwort ist schnell gegeben, man weiß es bis heute nicht. Trotz der Theorie mit der Entführung konnte der Fall nämlich nicht aufgeklärt werden. Der wahre Täter oder die wahren Täter sind ungestraft davongekommen.
Und damit schließen wir die Akte für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche Dienstag überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Heiko Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.